Und hier ist wieder das Penta-Radio. Heute am 26. Mai läuft unsere Sendung. Wir zeichnen auf am 23. Mai, also am Samstag davor. Mein Name ist Cyril. Bei mir im Studio ist der Simon.
Hallo.
Noch ein Mensch, der Simon heißt.
Guten Tag.
Und außerdem Steffen vom CCC Mannheim.
Hallo zusammen.
Wir haben jetzt heute in einer Aufzeichnung zwei Themen. Das werdet ihr dann wahrscheinlich am Ende als zwei verschiedene Podcasts erhalten, nämlich einmal das Penta Radio zu dem Thema das digitale Klassenzimmer. Das werden wir dann von Steffen im weiteren Verlauf der Sendung hören, was es damit auf sich hat. Und außerdem werden wir das Thema Folding at Home behandeln, was dann wahrscheinlich aus Platzgründen ein separater Pentacast wird. Dementsprechend sind hier auch schon alle dementsprechenden Themengäste anwesend. Aber wie üblich fangen wir immer mit den News an. Und ich fange gleich mal an mit Werbung in eigener Sache. Wir haben heute leider keinen Hongi und deswegen auch keinen Jingle. Aber ich möchte darauf hinweisen, ich war jetzt am Dienstag, also dem 19. oder sowas, am 19. Mai beim Sachsenradio wieder mal zu Gast in der Talkshow Dienstags direkt dort, wo ich auch letztes Jahr schon immer war. Da wurde ich relativ kurzfristig angefragt zum Thema Corona-Warn-App. Das haben wir ja, glaube ich, in unseren technikaffinen Kreisen alle schon relativ lang auf dem Schirm gehabt. Und wer Logbuch Netzpolitik oder UKW verfolgt, hat das Thema auch schon zu den Ohren raushängen. Und für mich war das sehr faszinierend zu sehen, was die Leute, die dann in der Talkshow dort ihre Fragen gestellt haben oder angerufen haben oder sowas, was da noch alles an Meinungen und Vorstellungen gesagt wurde, was es mit dieser Warn-App auf sich hat. Anscheinend glauben manche Leute immer noch, dass das jetzt ein vollumfänglicher Bewegungstracker ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Auch dank dem lautstarken Einsatz des CCC und der entsprechenden Kräfte in der Forschung, die den dezentralen Ansatz dort vorangebracht haben. Das jetzt weiter auszuführen, ist wirklich nichts, was hier in dieser Sendung Platz hat, aber ich verweise euch da, wie gesagt, auf die verlinkte Sendung in den Shownotes vom Sachsenradio. Das vielleicht auch so als Inhalt, der für nicht besonders technikbegeisterte Leute, die nicht so ein Thema drin stecken, ein guter Einstieg in die Sache ist. Und ansonsten, wie gesagt, Logbuch Netzpolitik in den letzten so halben Dutzend Folgen und der UKW-Podcast auch von Tim Pritlaff haben sich ausführlich mit dem Thema befasst, wer sich dafür interessiert, wie das unter der Haube alles genau aussieht.
Genau. Als nächstes kommen wir zur .org-Domain. Darüber haben wir im Dezember 2019 gesprochen und da hatten wir allen noch empfohlen, beziehungsweise das war gerade eine kleine Welle, dass jeder erstmal noch versucht hat, seine .org-Domain so weit in die Zukunft zu verlängern, wie das denn der jeweilige Anbieter so zuließ. Denn damals hieß es, dass die verkauft werden soll an eine Heuschrecke. Und es hatten alle Angst davor, dass die .org-Domains dann viel teurer werden.
Genau, weil es kann ja nicht sein, dass etwas im Internet nicht profitorientiert ist, dass es einfach nur als öffentliches Gut betrieben wird. Und es gab dann einen größeren Aufschrei deswegen und in einer völlig überraschenden Entwicklung hat sich die ICANN, die Internet Corporation oder sowas of Assigned Numbers and Names, also quasi ja, die für die zentralen Namen im Internet zuständig ist, sich tatsächlich mal auf die Seite der Allgemeinheit gestellt und gesagt, das waren jetzt vielleicht doch ein bisschen zu wilde Profitaussichten, die diese Heuschrecke, also diese Kapitalinvestmentfirma da hatte. Die haben jetzt erstmal den Verkauf abgelehnt, aber naja, es ist natürlich so eine Wischiwaschi-Sprech von wegen, wir werden das jetzt weiter beobachten und wenn jetzt ein neuer Vorschlag vorgelegt wird, dann werden wir darüber neu entscheiden. Also ich denke mal nicht, dass das Thema vorbei ist. Das ist jetzt erstmal nur ein Zwischenergebnis. Aber schauen wir mal weiter, wie es wird. Gehen wir weiter in den News. Wir kommen natürlich nicht herum zu reden über das Thema, was gerade alle beschäftigt. Ja gut, wir hatten schon in den ersten News, wie gesagt, das Corona-Warn-App-Thema. Und wahrscheinlich werden wir jetzt in Kürze auch nicht mehr auf irgendwelchen Google-Geräten ankommen, denn Google hat die Podcast-App Podcast Addict aus dem Play Store rausgeworfen, weil die sich geweigert haben, Podcasts zu entfernen, die über den Coronavirus auch nur sprechen.
Okay, na dann sind wir jetzt dann demnächst nicht mehr auf Android-Geräten zu hören.
Ja, also ich meine, was wir ja hier erzählen, das sind natürlich alles böswillige Falschinformationen, das ist ja klar, ne, weil wir noch nie irgendwie dazu aufgerufen haben, mehr Google-Produkte zu kaufen. Da muss irgendwas falsch sein. Das beunruhigt mich auch sehr, wie das auch bei YouTube zum Beispiel gehandhabt wird. Also wer jetzt in den letzten Tagen oder Monaten schon YouTube-Videos verfolgt, ich meine, ich gucke jetzt da nicht unbedingt Corona-Content. Also ich gucke jetzt nicht irgendwie aktiv irgendwelche Kanäle, die da den ganzen Tag irgendwas erzählen von, sei es halt wissenschaftliche Aufklärung betreiben oder sei es Verschwörungsmythen. Aber auch in allen möglichen anderen Kanälen sieht man, wie sich dort diese gerade so nicht Zensur niederschlägt, ne, sondern quasi alles, was irgendwie Corona wirklich wörtlich erwähnt, fällt unter diesen Demonetarisierungshammer, wie es aussieht, zumindest nach dem, was ich sehen kann. Oder es ist zumindest ein großes Risiko, dass das dann demonetarisiert wird. Und für die Leute, die das halt beruflich machen, solche YouTube-Videos zu machen, und das ist halt ab einer bestimmten Größe eigentlich fast jeder, weil einfach mit Videoproduktion ein übelster Aufwand verbunden ist, für die ist das halt extrem gefährlich, dass sie jetzt eine Woche Arbeit in so ein Produkt hineinstecken und dann sagt Google, oh nee, da hast du aber in Minute 17 einmal das böse Wort gesagt, deswegen gibt es jetzt keine Werbeeinnahmen mehr und dann gibt es halt einfach diese Woche kein Essen auf dem Tisch oder die Angestellten, die Videobearbeitung machen, können dann halt nicht bezahlt werden. Das ist für diese Kanäle durchaus ein Problem. Also zum Beispiel, ich gucke einen Kanal, wo es um Nachrichten über neue Entwicklungen im Thema Computerspiele gibt. Also ne, zum Beispiel, wo Leute dann Trailer auseinandernehmen und dann gucken, wann die nächsten Titel so rauskommen. Und da hat sich natürlich auch einiges getan, genauso wie bei Kino, dass irgendwelche neuen Spiele halt nicht rauskommen, weil eben gerade jeder von zu Hause arbeitet und dementsprechend die Studios nicht mehr so effektiv arbeiten. Und dann immer zu sehen, wie die in ihren Videos halt durch die Blume formulieren müssen. Also so, ne, man darf halt, kann halt nicht sagen, aufgrund der Pandemie oder aufgrund des Coronavirus, sondern man kann halt nur sagen, aufgrund der aktuellen Situation oder sowas. Ne? So muss man dann halt rumtänzeln um das tatsächliche Thema. Und das finde ich durchaus beunruhigend, wie hier, technisch gesehen halt nicht Zensur gemacht wird, ne? Weil das Video darf wahrscheinlich dann trotzdem noch da sein, aber dadurch, dass es halt nicht monetarisiert werden kann, keine Einnahmen generieren kann für denjenigen, der da halt Aufwand reingesteckt hat, das zu erzeugen, das zu erstellen, ist das dann halt effektiv dann doch eine Form von Zensur. Und das hoffe ich mal, dass das noch thematisiert wird in irgendeiner Form, weil zurzeit, glaube ich, es ist schwierig, darüber zu reden. Ne?
Naja, offensichtlich haben sie sich dann ja jetzt zumindest von der öffentlichen Meinung wieder breitschlagen lassen und die App ist ja anscheinend wieder verfügbar. Na gut.
Ja. Naja, das ist halt, natürlich bei so einem Projekt funktioniert das dann halt, weil es dann halt von Tausenden von Leuten einen Aufschrei gibt. Und das dann vielleicht irgendwo mal tatsächlich bei jemandem ankommt bei Google, aber wenn du normalerweise als kleiner App-Entwickler mit dem Google-Support zu tun hast, der ist quasi nicht existent. Das ist halt alles irgendwie wegautomatisiert und wenn der Computer halt Nein sagt, dann ist halt Nein. Und dann wird auch nicht erklärt, warum, weil dann würde man sich eventuell in rechtliche Verantwortung begeben, dass diese Aussagen eventuell falsch sein könnten. Und deswegen wird dann einfach gar nichts gesagt.
Naja. Da kommen wir doch zu einem viel erfreulicheren Thema. Wir alle lieben doch das Internet mit all seiner schönen Bannerwerbung, die wir natürlich nicht mit einem Adblocker wegfiltern. Und,
Speak for yourself.
Genau. Ironie wieder aus, ja. Und deswegen gibt es jetzt Geräte, die machen auf sich selber Werbung. Für sich selber. Genau, nämlich der Anbieter QNAP, der offensichtlich Bannerwerbung auf seinen eigenen NAS-Systemen einblendet.
Also ich weiß ja nicht, ob ihr schon alt genug seid, um euch daran zu erinnern. Ich habe damals Anfang der 2000er Jahre Opera verwendet. Das war damals ein respektabler Browser und den gab es halt auch kostenlos schon und da das halt natürlich ein kommerzielles Produkt war, wurde das dann tatsächlich auch durch Bannerwerbung finanziert, die in dem Browser angezeigt wurde. Also halt oben in der in der Toolbar, war dann halt rechts ein Platz frei, wo dann halt Banner angezeigt werden konnten. Das konnte man allerdings relativ einfach umgehen, indem man in einem entsprechenden Ordner ein entsprechendes Bild abgelegt hat und dann hat er halt das genommen. Da hat man halt einfach ein weißes Bildchen gelegt und dann war Schluss. Aber es ist durchaus nicht unüblich, dass Software Bannerwerbung anzeigt. Was jetzt hier die überraschendere Sache ist, dass diese NAS-Systeme tatsächlich Enterprise-Hardware sind, die Tausende von Euro kostet und dann noch irgendwie da ein bisschen extra Euros rauskratzen zu wollen, ist schon, naja, ein bisschen unverschämt vielleicht. Die Nutzer von Samsung TVs kennen das vielleicht auch. Und wir haben noch das Thema wieder Corona tatsächlich. Also wir haben heute eine schöne Mischung, immer ein Nicht-Corona- und ein Corona-Thema miteinander verflochten. Und zwar eine Meldung, die mir gestern vorbeigescrollt ist und die ich einfach zu schön fand. Studenten fallen durch Tests durch, weil die Webseite von dem College Board, also von der Administration, die die Tests macht, nicht mit einem bestimmten Bildformat umgehen kann. Da steht nämlich drauf, also die Idee ist quasi, man macht halt einen Test und da das natürlich jetzt zurzeit nicht im Klassenzimmer stattfinden kann, wo dann der Lehrer am Ende den Zettel einsammeln würde, soll man halt den Zettel ausfüllen. Und danach muss man dann ein Foto von dem ausgefüllten Test machen, wo dann das Essay oder was auch immer drauf ist und das dann auf der Webseite von der Schulverwaltung hochladen. Und stellt sich raus, die Webseite von der Schulverwaltung, die kann halt JPEG, die kann PNG, also halt so die gängigen Bildformate, die man so erwartet. Allerdings moderne Apple iPhones, und die gibt es ja in den USA durchaus auch relativ viele, nehmen halt Bilder nicht mehr in diesen Formaten auf, sondern in einem neuen Format, was mir selber auch noch gar nicht bekannt war, nämlich HEIC. Und ja, damit kommt die Webseite halt einfach nicht zurecht und dann ist man halt einfach durchgefallen.
Und was landet dann dort? Also eine Filtermeldung, gibt es ein weißes Bild? Was kommt dann da an?
Da kommt an, wir haben keine Antwort von Ihnen erhalten.
Ach so.
Und dann wird man verlinkt auf ein Formular, wo man eine Wiederholungsprüfung beantragen kann.
Na, das ist ja schon mal nett.
Genau. Bitte denken Sie daran, für Ihre Wiederholungsprüfung ein Google-Telefon mitzubringen, kein Apple-Telefon.
Damit Sie diesen Test machen können, kaufen Sie sich bitte ein neues Telefon.
Genau.
Sehr gut.
Ja, aber, damit aber sind wir durch den deprimierenden Teil
aber
der
das ist natürlich für, aber das ist natürlich für die für die Apple Hardware jetzt auch irgendwie nicht so ganz überzeugend, dass man dort nicht irgendwie ein anderes Bildformat erzeugen kann.
Nee, das ist benutzerfreundlich.
Ach so.
Dass man nicht mit solchen technischen Details konfrontiert wird. Ich bin jetzt nicht im Bilde, wie viel ob diese Schulverwaltung schon dabei ist, ihre Webseite zu updaten. In Anbetracht dessen, wie so Bürokratie normalerweise mit Software umgeht, rechne ich da doch mit eher glazialen Geschwindigkeiten. Aber das kann uns dann, glaube ich, auch Steffen dann gleich nachher genauer erklären, wie da so seine Erfahrungen sind.
Ich vermute, bis dahin hat Apple ein neues Bildformat.
Das kann natürlich auch sein. Ne? Vielleicht hier irgendwas aus VP8, ne? Dieses WebP oder so, keine Ahnung. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und werden dann uns unserem Thema widmen, dem digitalen Klassenzimmer. Bis gleich.
Okay, auf dem neuen Album, es ist called Aurora Corona.
Away.
corona. This chaos coming down. Aurora corona. This guy I wear a frown now. Are you a sign from up higher? Or late from underground? Aurora corona. Are humans hellbound? Thanks very much. I assume you all know who Gaia is, do you? Well, there's a few blank faces, actually. Gaia is the supposed Earth spirit rising up to destroy us for what we've done to our planet. But there is hope in the song still, so all is not over.
Hier ist immer noch das Penta-Radio. Und wir reden heute mit Steffen vom CCC Mannheim über das digitale Klassenzimmer, ein Projekt vom unter dem großen Banner Chaos macht Schule. Was ist denn dieses Chaos macht Schule?
Ja, genau, danke schön. Chaos macht Schule ist ein Projekt im CCC. Wie so viele Projekte ist es dezentral und uns geht es darum, die Mündigkeit im Digitalen für die Jungen zu stärken, sprich meistens für Schülerinnen und Schüler.
Also kann man dann als Schule einfach zu euch kommen und sagen, wir möchten mal hier, dass uns der CCC mal so ein bisschen diesen ganzen Technikkram erklärt und ihr kommt dann in die Schule und macht da eine Unterrichtsstunde oder sowas?
Ja, meistens. Also ich glaube, also das Programm ist natürlich, weil wir dezentral sind, auf die Erfas ein bisschen unterschiedlich verteilt, aber ich glaube, du hast schon den Hauptfall, den Normalfall erklärt. Manche Erfas machen auch so kleine Lötführerscheine. Wer auf dem Kongress war, kennt vielleicht den Jungheratag. Also es gibt schon auch ein paar andere Dinge oder dass wir Lehrende manchmal auch bei einer Gesamtlehrerkonferenz oder so einem pädagogischen Tag begleiten. Aber eigentlich wollten wir schon immer eigentlich direkt zu den jungen Leuten hin. Genau.
Ich habe hier nebenbei mal die auch in den Shownotes verlinkten Forderungen von Chaos macht Schule für eine zeitgemäße digitale Bildung an unseren Schulen. Das ist ja so ein Thema, was immer noch ein bisschen, ja, das wird von der Politik immer mal wieder gesagt, dass das jetzt dringend kommen muss, diese ganze Digitalisierung, aber wie sich das so richtig ausgestaltet, das war mir zumindest noch nicht so richtig klar geworden. Gut, ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt keine Kinder, schon gar nicht im schulpflichtigen Alter, deswegen stecke ich da in der Thematik auch nicht so richtig drinne. Ich gucke hier gerade so ein bisschen diese Forderungen rüber. Wir haben hier einmal die Förderung der digitalen Mündigkeit der Schüler und Schülerinnen. Da geht es so ein bisschen an Open-Source-Werkzeuge. Schüler sollen an offene, anpassbare und erweiterbare Plattformen rangeführt werden. Schüler sollen keine Werbeopfer werden. Ja, das Thema hatten wir ja gerade schon. Es geht auch so ein bisschen um digitalisierte Lebenswelt im Allgemeinen, was auch fächerübergreifend ein Thema ist. Hast du jetzt irgendwie schon mal Erfahrungen gemacht, das auch aus der Informatik heraus in andere Themen zu bringen? In andere Schulfächer?
Ja, klar. Also im Prinzip, es gab ja die Kultusministerkonferenz, Entscheidung, Beschluss, also die haben so ein Unterrichten in der digitalen Welt oder irgend sowas rausgebracht. Da hatten wir auch einen Kongress-Talk dazu. Und da wurde der Begriff Medienkompetenz ganz oft verwendet. Und dieser Begriff von uns, digitale Mündigkeit, also eigentlich ist es ja nur Mündigkeit, aber wir betonen halt das Digitale, so ein bisschen Buzzwording, ist schon mehr, weil es eben neben Medienschutz, Anwenderwissen und dem kritischen Denken auch noch vor allem eben Technikverständnis noch mit bedenkt sozusagen. Also dass du irgendwie schon auch die Technologien nicht nur nutzen kannst, sondern dass du eigentlich sie auch selbst weiterentwickeln kannst oder dir selbst welche schaffen kannst. Und da bist du natürlich auf einer anderen Schiene als auf einer reinen Medienkompetenzschiene. Und insoweit sind also alle diese in Anführungszeichen nicht informatischen Aspekte schon eigentlich in allen Fächern. Ja, also ich habe auch eine Medienscouts AG in der Schule. Insoweit kann man das eigentlich in allen Fächern in irgendeiner Form bringen.
Ich blätter hier nebenbei noch so weiter diese Forderungen durch. Zum Beispiel wird hier auch referenziert, dass man ja auch Makerspaces oder Hackerspaces mit einbinden kann in den Unterricht. Das bringt mich auf ein Projekt, was ihr auch in Mannheim durchgeführt habt, nämlich das Projekt Begeisterbus. Also einfach begeisterbus.de ist die Webseite dazu, wo ihr ein mobiles Klassenzimmer mit ja doch einigen so Makerspace-artigen Komponenten in einen Bus reingepackt habt und damit dann wohl zu den Schulen fährt, wenn ich das richtig sehe, oder?
Ja, genau. Also vor der Schulschließung praktisch bis einschließlich Februar, wobei wir auch vorher Winterpause hatten. Aber genauso, eigentlich geht es grundsätzlich erstmal um außerschulische Lernorte. Insoweit ist ja der Begeisterbus fast ein bisschen ein schwarzer Schimmel, weil wir fahren ja in die Schulen, aber da sage ich gleich was zu. Die Idee vom außerschulischen Lernort, ich kenne es ja als Lehrer täglich, dass du halt in diesen eckigen Klassenzimmern sitzt, auf den Stühlen, getaktet vom Klingeln, von den Fächern, alles so Lernsilo abgeschlossen, die eine Klasse, die andere Klasse. Das ist halt alles sehr strukturiert, das hat ja auch Vorteile für junge Leute, wenn du Struktur hast, aber es hat halt auch gerade in Sachen Kreativität und was ja so ganz viele Skills so sind, die in der heutigen Wissensgesellschaft relevant sind, anders als vorher in der industriellen Zeit, die werden dadurch halt eher unterdrückt oder sogar, ja, ich weiß nicht, ob jetzt abgetötet ein bisschen hartes Wort ist, aber das macht schon was mit den Köpfen. Und außerschulische Lernen, da kommst du mal raus, dann bist du vielleicht auch mal nicht im Klassenverband oder in kleineren Gruppen, da hat man eine ganz andere Klassenrolle. Jeder kennt es ja von früher, wer so welche Rolle in der Klasse hatte. Das bricht ganz viel auf. Und deswegen haben die einen sehr hohen Wert für sich. Und ich meine, meine Ecke ist halt oft so die Hacking-Making-Szene. Und deswegen liegt es bei mir halt recht nah, an die auch zuerst zu denken. Und mit dem Bus, da kommen wir in die Schulen, da könnte man sagen, ja toll, dann habt ihr zwar, sage ich mal, den Geist irgendwie mitgebracht, aber doch nicht den Raum. Und das stimmt dann nicht, weil wir haben, auf die Seite geht, sieht es, glaube ich, auch so eine Blase hinten an dem Bus dran, an dem Sprinter. Das pusten wir dann auf, das Teil, und dann hast du im Prinzip so eine Bubble, wo die Leute durch den Bus reingehen und dann einen neuen Raum, ein neues Raumerlebnis haben. Also auch doch wieder raus sind aus der Schule, so gut es halt geht. Und es ist nur halt so, wenn du Lehrer bist und willst irgendwo raus, ist es immer mega Stress. Du musst irgendwie die Tickets holen für den Nahverkehr, du musst Einverständnisse einsammeln, musst das absprechen mit den anderen Lehrern. Dann sind die genervt, weil du einen halben Tag weg bist, und das sind tausend Dinge, niemand hat Lust darauf, weil das System nicht dafür gemacht ist, ständig rauszugehen. Und da hilft halt der Bus dann doch.
Wie habt ihr euch jetzt schon was überlegt, wie ihr mit dem Projekt weitermachen wollt in Zeiten von Social Distancing? Ich meine, die Schulen sind ja jetzt wieder so ein bisschen offen. Kann man da vielleicht irgendwas machen? Kann man das vielleicht auf der Wiese aufbauen, was da jetzt gerade drin aufgebaut ist?
Ja, genau. Also wir haben ja auch bei schönem Wetter, wenn die Bubble dann einfach zu heiß wird, dann wir haben schon Mobiliar, was wir dann einfach um den Bus herumstellen, unter einem Baum oder so. Insoweit haben wir da schon Möglichkeiten. Es ist halt so, bei den meisten Schulen ist jetzt, also wir sind ja, das heißt Metropolregion Rhein-Neckar, das sind Hessen, Rheinland-Pfalz und vor allem Baden-Württemberg drin. Also drei Bundesländer mit auch drei verschiedenen Ferienzeiten und so weiter. Aber eigentlich ist das Schuljahr gelaufen, dass Externe reinkommen in die Schule, könnte man mal so platt sagen. Also die meisten haben da so einen Stopp eingezogen. Und deswegen denke ich nicht, dass wir jetzt bis einschließlich Juli da was machen können. Allerdings dadurch, dass wir halt normalerweise dann Klassen haben, wären es ja nur zwei externe Trainer dazu. Und wenn du eben rausgehst, ist es eigentlich sogar noch besser als vorher. Aber Wir warten jetzt ab, wir labeln im Moment den Bus, wir räumen auf, es gibt ganz viele Sachen, Verbesserungen am Material, wo wir jetzt halt, sage ich mal, Arbeitszeit reinstecken können.
Ja, das scheint ja auch so ein wiederkehrendes Motiv in anderen Bereichen zu sein, dass irgendwie auch Kita-Betreuer und Lehrer, die in der Schule jetzt quasi, naja, quasi ja doch in Kurzarbeit waren, so nach dem Motto, dass die die Zeit genutzt haben, um mal alles aufzuräumen und zu inventarisieren und neue Projekte zu planen in dem Rahmen, wie das irgendwie möglich war, ne?
Ja, ich denke auch, also das hat ja für alle auch eine gewisse Chance, dass man sozusagen das Beste aus der Krise macht. Also so schlimm, dass jetzt alles sich entwickeln wird, auch von der Wirtschaft her, das wissen wir ja alle noch gar nicht. Aber ja, eben, man macht halt das Beste draus und wird kreativ. Und beim Bus ist es halt das, dass wir die Sachen, wie soll ich sagen, ja, auch ein Stück weit hinterfragen, haben wir guten Unterricht gemacht. Mit dem Material geht es noch besser. Was ich interessant finde, da würde ich im Bogen vielleicht schon mal eins weiterspannen, als Lehrer auch, dass du halt dich selbst hinterfragst, deine Art zu unterrichten und dich nach was Neuem umguckst. Also wir kommen ja noch aufs digitale Klassenzimmer und ja, da werden dir auch so ein paar Sachen klar. Insoweit auch da hoffe ich wieder auf eine Chance fürs Bildungssystem, dass man merkt, was eigentlich zählt in der Schule sozusagen.
Habt ihr das denn jetzt mitbekommen? Gut, ich glaube jetzt wahrscheinlich nicht, dass ihr gerade so viele Anfragen bekommt als Chaos macht Schule. Habt ihr, sofern ihr Anfragen bekommt, mitbekommen, dass sich da jetzt irgendwas verschoben hat, dass eben durch diesen Schockmoment, dass jetzt meinetwegen wieder mehr auf Medienkompetenz gegangen wird, wegen der ganzen Verschwörungsscheiße, die jetzt wieder rumkursiert? Oder könnt ihr da noch gar nichts dazu sagen?
Also einmal, ich meine, klar, die ganz normalen Geh-ins-Klassenzimmer-Dinger sind weggebrochen. Es gab schon auch Anfragen an manche ERFAs in Bezug auf, wir haben hier ein technisches Problem. Von mir aus, wir wollen einen Jitsi-Server aufsetzen und wissen gar nicht, wie das geht. Also eher so ein bisschen Technologieberatung. Wir hatten jetzt im digitalen Klassenzimmer, gab es einen Vorfall bei einer Lehrerin, wo halt ein Schüler, jetzt richtig bin, was Ton, irgendwas Pornografisches im Hintergrund abgespielt hat, also im Prinzip aus seiner Sicht einen schlechten Scherz gemacht hat. Und die hat dann zum Beispiel natürlich auch gefragt, oder was heißt natürlich, aber ja, lässt sich dann, ist froh um Rat, wenn man da was weiß, wobei Chaos macht Schule da eben nicht die Expertise eigentlich hat. Wir machen ja eher, sehen uns ja auch wie der CCC im Spannungsfeld technologischer und sozialer Entwicklung und sind jetzt keine Schulpsychologen sozusagen. Aber in der Richtung merkt man, wird auch mehr nachgefragt, weil wir doch oft auch da erstmal Ansprechpartner 1 sind. Meistens sagen wir halt, das ist nicht so unser Ding und verweisen dann auf jemand anderen.
Ja, Schulpsychologen, die könnte man dann nicht gerade gut gebrauchen, ne? Die Frage, ja. Ob die auch von, arbeiten jetzt wahrscheinlich auch gerade von zu Hause, ne? Aber gut, das ist ja noch ein völlig anderes Thema.
Ja, da könnte ich noch was Kleines zu sagen, weil ich das total schön finde. Bei mir in der Schule, die Janine ist unsere, also sie ist nicht Psychologin, sondern Sozialarbeiterin, meine ich, vom Beruf. Aber was sie sich überlegt hat, fand ich schön. Also einmal neben den Videokonferenzen hat sie so einen Walk dann gemacht. Weil du durftest ja auch mit einem weiteren raus, sozusagen. Also man durfte ja zu zweit unterwegs sein. Und die hat dann angeboten, Schülerinnen und Schülern, aber auch Kollegen, wer halt was auf dem Herzen hat, macht die ihren Termin und dann trifft man sich draußen im Wald sozusagen und läuft halt dann eine halbe Stunde gemeinsam, spaziert mit Abstand nebeneinander her und redet halt. Das fand ich eine echt schöne Idee von ihr.
Da finde ich ja, glaube ich, allgemein eine angenehmere Gesprächsatmosphäre, als in so einem Büro zu sitzen, ne, an einem Schreibtisch gegenüber.
Ja.
Oder wie das dann konkret sich ausgestaltet. Ja. Also wir sehen schon, es rutscht jetzt natürlich immer weiter das Thema rein, dass sich jetzt in Zeiten von Corona alles geändert hat. Als dann die Schulschließungen bei euch hinkamen, wie ist es denn dann losgegangen? Weil dann hieß es ja plötzlich, jetzt muss der Unterricht doch digital stattfinden, was ja jahrelang versäumt wurde, so ein bisschen. Hat das dann alles gut geklappt?
Also ich kann immer nur für meine Bubble reden, also zum einen erstmal für meine Schule so ein bisschen, was ich so mitkriege von Nachbarschulen. Ich glaube, es hat ganz unterschiedlich gut geklappt. Also ich glaube, es waren ganz wenige Schulen in Deutschland voll darauf vorbereitet, dass sie sagen, ihr habt doch 1:1-Ausstattung von irgendwelchen Endgeräten und wir haben eine Bildungscloud und wir wissen alle, wie man das Ding bedient. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Also das war wahrscheinlich einer von 100, so ungefähr, oder eine Schule von 100, wenn überhaupt. Bei uns hat es ein bisschen geholpert, hat sich aber total schnell eingespielt. Wir hatten dann 5 Wege sozusagen. Also an meiner Schule ist es so, dass wir die Microsoft-Welt haben, also Microsoft Teams. Wenn ich jetzt damit zufrieden bin oder nicht, ist es natürlich dann auch ein praktisches Tool. Da waren aber auch nicht alle drin. Das heißt, wir haben eher so auf der Lehrerebene, konnte man sich ganz gut darüber austauschen. Wir haben halt Videoconferencing dann reingenommen. Es gibt Padlet, das kennt ihr wahrscheinlich nicht. Ihr kennt vielleicht Trello, weiß ich nicht. Oder halt die FOSS-Varianten.
Ja, also solche Aufgaben, Kanban-Boards, ne?
Genau, so Kanban-Sachen. Und Padlet ist das Kanban-Board der Lehrenden. Der Lehrer, das ist ganz einfach und man kann halt im Prinzip ja mit solchen Stickern dann den Stundenplan nachbauen. Und das haben wir dann auch recht schnell für jede Klasse ein so ein Ding gemacht. Und dann kannst du wieder aufs nächste verlinken oder sonst wohin oder auf deine Cloud, wo die Arbeitsblätter liegen. Und dann haben die Kinder, sage ich mal, wenn sie online gehen, so eine Art von Stundenplangefühl, dass alles so getaktet ist. Weil das ist ja eigentlich auch ein Riesenproblem ganz neben der Technik. Dieses selbstständige Lernen wird ja auch gerade nicht unbedingt in der Schule jetzt schwerpunktmäßig gefördert. Da geht es ja oft in den weiterführenden Schulen um den Fachunterricht.
Also wir haben ja eigentlich so mehrere verschiedene Vektoren von Problemen, die wir jetzt quasi gleichzeitig alle angehen müssen. Ja. Ihr natürlich, ne? Ich bin jetzt nicht in der Bildung tätig. Also einmal halt dieses Thema, wie kriegen wir irgendwie Bildungsinhalte oder auch Aufgabenblätter oder sowas zu den Schülern? Wie kriegen wir die Schüler dazu, dass sie das auch abarbeiten? Wie kriegen wir das hin, dass die Schüler Feedback bekommen oder mit dem Lehrer reden können oder auch untereinander irgendwie Arbeitsgruppen bilden können? Und dann müssen die ausgefüllten Aufgabenblätter oder geschriebenen Essays oder was auch wieder zum Lehrer zurück, damit er das dann bewerten kann. Und das heißt also, man hat so ein bisschen wahrscheinlich so ein Stückwerk von verschiedenen Software für verschiedene Anforderungen. Man hat nicht so die eine Lösung aus einem Guss.
Ja, richtig. Also natürlich dieses Single Sign-On-Ding, das ist natürlich super beliebt.
Username, Passwort für alles hat.
Ja, so genau. Und ein Tool, was irgendwie so die eierlegende Wollmilchsau ist sozusagen. Ich selbst bin da gar nicht so Fan von. Ich meine, ich könnte auch manchmal, also finde es manchmal richtig schlimm, wenn ich meine ganzen Messenger sehe und dann hat noch jemand neue Matrix aufgesetzt und will mich seit Wochen da drauf bringen, da habe ich noch was nebendran. Also das ist schon anstrengend und ich bin auch Fan davon, wenige Wege zu haben, die aber gut bekannt sind so. Aber dass es jetzt hier eine Lösung gibt, glaube ich halt nicht. Das ist halt auch ein Problem. Es läuft jetzt halt in ganz viele Richtungen. Alle probieren alles aus, so ungefähr. Ist alles nicht so einfach, sage ich mal, das dann wieder einzufangen, weil bei uns an der Schule war es so, wir hatten halt dann am Anfang ganz, ganz viele Wege und dann der eine Lehrer schickt es per Mail, der andere hat es im Padlet schon drin, der nächste hat irgendwie, ich sag mal über Teams, über so eine Schulgruppe was geschrieben und wenn das dann in der gleichen Klasse von 5 Lehrern auf 5 verschiedene Weisen gemacht wird, dann dreht man ja auch als Eltern, die ja so, ich sag mal, Ersatzlehrer geworden sind plötzlich, Ersatzlehrende, drehst du ja irgendwann echt durch.
Und das ist ja unter der Annahme, dass überhaupt bei den Schülern die entsprechende technische Ausstattung und Kompetenz vorhanden ist, um überhaupt damit zu gehen. Aber da können wir ja später nochmal drauf kommen auf das Thema. Mhm. Also ihr hattet dann wahrscheinlich dann auch mit Videoconferencing angefangen. Also wahrscheinlich, ja, was habt ihr dann so initial genommen?
Ja, also ich kann ja von mir erzählen, erstmal habe ich Zoom benutzt, weil die Jitsi-Server waren völlig überlastet und Zoom wusste ich halt, ist ziemlich stabil. Ist auch so, dass ich noch irgendwie bei Zoom so einen innerlichen Connect hatte. Ich habe so einen Seminarkurs Beam, also da machen wir so Business Entrepreneurship in Math, das ist so ein bisschen Wirtschaftsmathematik, ein bisschen Gründertum. Ich gucke auch, dass eben so in die Richtung Social Entrepreneurship dann einen guten, starken Fuß hat und da arbeite ich mit einer Schule in Palo Alto zusammen, das ist eine Partnerstadt von uns und die Christine hat dann die Schule gewechselt nach Mountain View, da ist eben der CEO halt Papa, also der Gründer von Zoom und mit denen hatten wir dann gezoomt, weil die halt immer nur gezoomt haben, so. Deswegen kannte ich das Tool ein bisschen. Genau, also damit haben wir angefangen mit Zoom. Und was ich erstmal verstehen musste, ist überhaupt, was Videounterricht ist. Den Lernkurve machen jetzt, glaube ich, alle die auch dann unser digitales Klassenzimmer gerade neu benutzen, weil es ist halt nicht 1:1, ich hole mir jetzt das Klassenzimmer ins Digitale rein und kann das so machen wie immer, weil es, abgesehen jetzt davon, wo wir später drauf kommen, dass manche vielleicht gar keinen Zugang haben, ist es ist es was ganz anderes. Also ich muss anders unterrichten. Ich mache zum Beispiel, ich habe ja Mathe als Fach, was vielen nicht so einfach, nicht so leicht fällt, dass ich ein Erklärvideo vorher aufnehme, das denen dann als Hausaufgabe gebe, das zu gucken, plus einfache Aufgaben dazu. Dann gucke ich im Unterricht kurz, ob sie das irgendwie hingekriegt haben, beantworte ein paar Fragen und dann mache ich noch irgendwas Vertiefendes oder führe schon wieder was Neues ein, wozu es dann wieder ein Erklärvideo gibt. Also man muss das alles, dieses Flipped Classroom-Word dafür, Wording dafür so ein bisschen umdrehen, glaube ich. Diskussionen gingen gar nicht, weil die Leute haben ja gar keine Erfahrung mit Webconferencing, so ähnlich wie bei uns hier Push-to-Talk oder wann ist man an, aus, wann sieht man dich nicht. Das muss ja alles gelernt werden. Und wie willst du es lernen? Also es muss ja alles Learning by Doing machen. Das ist schon nicht ganz einfach.
Wenn du sagst, du hast jetzt schon Erklärvideos aufgenommen und den Schülern dann bereitgestellt, glaubst du, dass du da noch mit in der Avantgarde bist oder machen das jetzt die meisten Lehrer?
Teils, teils. Also ich glaube, es gibt einen großen Teil, der das jetzt auch so macht. Die es, glaube ich, können, so ganz vereinfacht gesagt, die machen es auch alle. Und manche haben immer noch, glaube ich, eine große Hürde, wie das überhaupt funktioniert. Oder ich meine, ich spreche jetzt ja auch gerade in den Computer rein, sehe hier ein Dokument offen und da ist noch Mumble auf. Die Situation können, glaube ich, manche nicht so gut aushalten sozusagen und die vermeiden es dann natürlich. Die schicken dann eher ausformulierte Texte, auch selbst geschrieben. Das hat ja auch einen persönlichen Touch, das will ich gar nicht unbedingt kleinreden oder so, aber es gibt sicherlich, ich würde mal Richtung Drittel tippen im Kollegium, die sich da schwer tun.
Gut, das finde ich jetzt persönlich sogar sehr positiv, dass es nur ein Drittel ist. Ich hätte jetzt schon deutlich mehr befürchtet. Aber gut, das kann sicherlich auch von Schule zu Schule unterschiedlich sein oder auch von Bundesland zu Bundesland, je nachdem, wie die Demografie der Lehrer aussieht.
Ja, und vielleicht dann noch ergänzend, also mit dem Drittel meine ich, glaube ich, dass man die gar nicht mehr so richtig erreichen kann da. Und ich kann mir auch vorstellen, also Erklärvideos machen ist ja nicht gleich Erklärvideos machen. Die einen machen es hochprofessionell, ist vielleicht auch zu viel Zeit, weil du hast ja immer noch die gleiche Anzahl an Klassen, ist auch noch ein Problem. Aber du kannst ja auch einfach, ich sag mal, 5, 6 pro Woche machen oder halt nur 1 pro Woche. Und ich glaube, da gibt es auch nochmal einen großen Spreiz. Also da sind bestimmt die richtig viel machen und gut produzieren, das sind dann wahrscheinlich auch wieder oberen 20% oder so. So wie es eigentlich vielleicht auch nötig wäre.
Es gibt ja auch schon, wenn du sagst jetzt, du hast Erklärvideos für bestimmte mathematische Inhalte, da gibt es ja auch schon diverse Sachen auf YouTube. Also gut, das ist hauptsächlich englischsprachig, aber ich weiß jetzt nicht, ob es Khan Academy und sowas auch auf Deutsch gibt. Verwendest du auch sowas? Ist das für dich was, was in Frage kommen könnte?
Grundsätzlich ja, und auch eben dieser Mittelbau, wenn wir jetzt mal sagen, ein Drittel ist ganz, ganz schwierig. Die oberen 20% produzieren hier ganz tolle Sachen. Die in der Mitte, kann ich mir vorstellen, zum Teil produzieren sie selbst, zum Teil, ich kenne also einen Kollegen, der das nicht sozusagen nicht aushält, sowas zu machen. Einfach der ist nicht technikaffin, nicht computeraffin, dass er sagt, ich setze mich jetzt davor und nehme jetzt dieses Video auf. Der hat dann ganz viel recherchiert und gute Videos bei YouTube oder so rausgesucht, was ja auch, finde ich, in Ordnung ist. Es gibt einen Kritikpunkt bei den Erklärvideos generell, die passen ja nie 100%. Und du musst halt auch mit bedenken, wenn du das bist, der mit der Klasse redet, haben sie dieses heimische Gefühl. Dann bist es halt du. Und eigentlich brauchen sie dich ja gerade. Und das ist ein ganz starker Punkt, dass man es eigentlich selbst produzieren muss.
Ah ja, die psychologische Ebene, die habe ich schon wieder komplett ignoriert. Deswegen bin ich Techniker und kein Lehrer.
Naja, also mir geht es ja auch oft so. Aber ich glaube, da ist ganz viel dahinter. Ich nehme dann auch Bezug, wenn wir dann Hausaufgaben besprochen haben, dann sage ich, ja, was Freundin Katharina gesagt hat, will ich ja auch nochmal kurz zeigen. Also, dass man einfach ein Gefühl kriegt, so, man gehört dazu zum Video. Weißt du, wie ich meine? So.
Was hast du für einen Eindruck, wie sehr das tatsächlich funktioniert, dass die Schüler dann quasi im Homeoffice ihre Aufgaben abarbeiten, die sie bekommen? Klappt das gut, schlecht, mittel?
Also das ist auch wieder ganz, ganz vielschichtig. Es hängt, ich sage nur ein paar Parameter, es hängt davon ab, wie die Last ist, also wie viel die Leute aufgeben. Da keine Erfahrung hatte, haben manche Lehrer viel zu viel aufgegeben. Wir haben dann auf Schulleitungsebene gesagt, wir machen 50% von dem, was wir normalerweise machen, so auf gut Glück, um mal da ein bisschen runterzukommen. Davon hängt es ja ab. Das heißt, du kannst noch so motiviert sein und vielleicht auch eine Unterstützung durch ältere Geschwister, Eltern selbst oder so haben, wenn der Lehrer dich zumüllt, dann schaffst du es auch nicht. Und dann genau hängt es an der Ersatzlehrerschaft ab. Also wenn die Eltern eh zu Hause sind, auch Zeit haben, dann haben die Kinder es halt leichter. Wenn die Kinder selbst organisiert sind, haben sie es leichter. Wenn die Kinder gute Technik haben, haben sie es leichter. Es ist so viel. Also leider ist es halt so wie bei allen, die Schere geht weiter auf und wird jetzt halt nochmal beschleunigt. Es ist halt, ist ja genau, eigentlich ist Digitalisierung ja das, dass eben Effekte hier auftreten, die selbstverstärkend sind, die deren Änderungsrate vom Eigentlichen abhängt. Also was halt wir Menschen überhaupt nicht so kapieren, so E-Funktionen, siehe auch die Pandemie. Das ist ein schwieriges Problem gerade, weil natürlich sind die, wo ich immer gedacht habe, boah, ey, hören die mir überhaupt zu? Die sind jetzt natürlich gar nicht mehr auffindbar sozusagen. Und im Endeffekt lerne ich ja nicht, andersrum, ich kann die ja nicht lernen. Ich lehre ja schon auch, weil ich kriege dadurch meinen Unterhalt so, aber eigentlich mache ich es ja für die Kids. Und die sind ja am Ende selbst schuld, wenn sie ihr Wissen nicht aufbauen in dieser Lebensphase, so vereinfacht gesagt. Und leider ist es jetzt bei vielen halt so.
Und auf der anderen Seite hast du dann wahrscheinlich die, die sowieso schon die Überflieger waren, die wahrscheinlich schon mit den 100%, die du normalerweise gegeben hast, unterfordert waren, die dann jetzt mit den 50% dann noch viel gelangweilter sind, oder?
Ja, genau. Also ich habe zum einen, weil es jetzt auch im Moment kostenlos ist, zum Beispiel jetzt auf Informatik-Fächern, IMP ist noch so ein Fächerverbund, den wir haben, habe ich halt sowas wie Code Combat dann kostenfrei organisiert. Weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da kannst du so ein Abenteuer spielen und codest dich halt durch die Levels und Dungeons durch, damit man da so ein bisschen Spaß hat. Ist nicht wirklich tiefschürfend, aber immerhin. Mit meinen Achtern in Mathe habe ich dann halt, mache ich einmal eine Knobelstunde. Also ich habe halt eigentlich ja 5 Mathestunden und dann mache ich halt zweimal eine Webkonferenz, mache ein paar Erklärvideos, ein paar Hausaufgaben und halt dieses Knobelding extra und habe den halt, ja, jetzt machen wir gerade komplexe Zahlen, haben wir jetzt gerade angefangen, weil wir hatten irgendwie Wurzeln dieses Jahr neu und dann kam mir Wurzel aus der negativen Zahl und das haben wir halt links liegen lassen. Also die muss man eigentlich auch ein bisschen füttern jetzt, ja. Wenn man es richtig macht. Ich meine, wer kann schon allen gerecht werden? Das ist halt ein Grundproblem, den wir alle Lehrenden haben.
Naja, das war auch schon vor der Krise so. Das kenne ich ja noch aus meiner eigenen Schulzeit.
Na, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass wir da auch Summationen halt noch haben von Eltern, die jetzt halt sozusagen von ihrem Bildungs- und also aus der Kombination ihres Bildungs- und ihres finanziellen Hintergrundes jetzt die Kinder vielleicht nicht so als Ersatzlehrer bespaßen können, dass das dann auch genau die Familien sind, die dann auch nicht die Technik haben, wo das dann alles so nett funktioniert, was es denn dann als Ersatz gibt.
Ja, würde ich dir voll zustimmen. Das ist sicher nicht immer so. Manchmal hebt sich ein guter mit einem schlechten Effekt vielleicht auch einfach weg, aber es ist mindestens zu befürchten und ich denke auch, dass da eine Kopplung irgendwo existieren wird, das denke ich auch. Ist eine ganz schwierige Sache im Moment.
Du bist jetzt, in welcher Schulform bist du tätig? Gymnasium oder was ist
das? Ja, genau. Ich bin am Gymnasium. Wir haben noch eine Grundschule nebendran und soweit kenne ich da ein bisschen die Welt, aber ich unterrichte eigentlich oft Mittel- und Oberstufe.
Erzähl mal von der Grundschule, weil das würde mich ja fast noch mehr interessieren, weil ich meine, in meinem naiven Verständnis würde ich jetzt sagen, so ein Achtklässler oder Neuntklässler oder sowas, der hat halt schon, dem kann man halt mal irgendwie was geben, so nach dem Motto, irgendwie hier ist das Geschichtslehrbuch, lesen Sie mal bitte Seiten 50 bis 60 und dann sprechen wir in der nächsten Videokonferenz drüber, während halt, ich meine, klar, nicht hundertprozentig, ne, aber zumindest mehr als, wie ich mir vorstellen würde, wie ein Grundschüler jetzt damit umgeht, dass der jetzt quasi zu Hause schreiben lernen muss oder sowas. Wie läuft das denn in der Grundschule ab? Was hörst du denn von deinen Kollegen da?
Ja, also hast du, glaube ich, ziemlich gut beschrieben, wo das Problem ist. Da hängt es halt eben noch viel, viel stärker dann vom Haushalt ab, wie die Eltern das dann auffangen können. Also witzigerweise über die Grundschule kam ich auch zu dem digitalen Klassenzimmer, weil ich hatte halt gehört, also die haben dann auch Videokonferencing gemacht, ich habe die dann geschult, dass sie das bedienen können. Und dann kam halt die Rückmeldung, dass sie das total gefeiert haben, weil, also die Kinder auch, als es dann zum Beispiel eine Vorlesestunde gab, wo man den Lehrer halt sieht und der Lehrer halt, ja, was vorliest, oder die konnten sich zuwinken oder so. Also sozusagen diese Zwischenmenge war viel wichtiger. Die Kinder lernen ja auch noch viel mehr für ihre Bezugspersonen, für die Lehrerinnen und Lehrer, für die Eltern, als für sich selbst im Alter. Wie es im Fachunterricht in Anführungszeichen aussieht, da habe ich wenig Rückmeldungen. Da muss ich jetzt auch raten. Aber ich denke auch, dass es halt nochmal echt viel schwieriger ist. Wie willst du mit einem Erklärvideo genau sowas wie Schreiben lernen rüberbringen? Klar kannst du es vormachen, aber diese feinen Korrekturen kannst du ja gar nicht machen.
Ja, da ist dann wirklich die Gefahr, dass sich dann irgendwelche Marotten einschleifen und dann stellt der Lehrer dann 6 Monate später, wenn es wieder weitergeht, fest, ach du meine Güte, was sich hier für Buchstabenformen eingebrannt haben, die jetzt gar nicht mehr weggehen. Naja, gut.
Ja, naja. Also was ich da auch, das ist ja meine Meinung, man muss halt echt sich jetzt schon viel, viel über viel langfristigere Dinge Gedanken machen. Sowas, was du jetzt gesagt hast, du brauchst halt eigentlich so eine Art, also so Art Förderklassen oder so, und die werden halt total verschiedene Stände haben und verschiedene Probleme haben, und du musst eigentlich die, gerade diese Abgehängten, die jetzt wegen zum Beispiel technischer, finanzieller oder halt sozialer Probleme zu Hause, für die sie ja gar nichts können, und sogar wenn sie was dafür können, wäre es auch egal, sage ich mal, die haben Recht auf Bildung alle, das musst du eigentlich alles konzeptionell ganz sauber abfangen, und das wird Jahre dauern eigentlich, und da würde ich mich freuen, wenn darüber schon mehr diskutiert würde und es Ideen gäbe irgendwie. Ich sehe da im Moment nicht, dass da viele den Weitblick haben.
Ja, mich persönlich wundert das auch sehr, mit welcher Werfe jetzt hier die ganzen Wiederöffnungen, ich meine, ich habe nichts gegen die Wiederöffnungen, die Zahlen sehen ja auch zurzeit, wie gesagt, Stand 23. Mai heute, einigermaßen gut aus, dass es noch alles im Rahmen abläuft. Aber dass mit einer derartigen Werfe alle möglichen Geschäfte und Nagelstudios und hast du nicht alles wieder aufgemacht wird und die Bildung, also die Kitas und die Schulen da doch vergleichsweise zurückstehen, das kann ich mir persönlich absolut nicht erklären. Was hier für ein langfristiger gesellschaftlicher Flurschaden angerichtet wird, dadurch, dass halt diese Bildung ja für Monate einfach ausgesetzt ist. Also ich meine, wie gesagt, wenn es halt gerade bei Kindern um sowas wie Schreiben lernen geht, das kannst du halt nicht anders beschreiben. Es wird natürlich versucht, irgendwie das Ganze irgendwie zumindest ein bisschen im Lauf zu halten, aber im Prinzip richten wir quasi pro Monat jetzt quasi einen Monat Rückstand an. Bei vielen Personen, gerade bei den Betroffenen in den ärmeren Kreisen, die nicht so den Zugang zu Technik haben. Und das finde ich persönlich völlig unverständlich, warum da nicht mit einem viel höheren Nachdruck dran gearbeitet wird. Naja, gut. Ach.
Ja, klar. Also stimme ich auch so. Ich mache mir auch am meisten Sorgen um die Kleinen eben. Ich meine, wenn du jetzt in der Kita bist oder nicht, da gibt es auch soziale Probleme, aber vielleicht hast du ja Geschwister oder in der Straße jemand. Also diese Grundschulzeit ist, glaube ich, kritisch, wobei wahrscheinlich ist auch Kita-Zeit und Kindergartenzeit kritisch. Die ganz Großen mache ich mir am wenigsten Sorgen. Also ganz ehrlich, dass die Abis nochmal in die Schule mussten bei uns. Klar, Abi schreiben kann man ja noch machen, aber dann nochmal vorher ein paar Wochen, ey, die haben doch den Stoff durch und die sind alt genug. Wenn die wissen, wofür sie lernen, machen sie es eh. Also da habe ich mich auch gewundert.
Beziehungsweise wer das nicht lernt, der fängt auch nicht in den 3 Wochen jetzt noch an.
Ja, damit. Ja, also und eigentlich muss im Stoff durch sein. Lieber hätte man ja immer noch sich überlegen können, im Abi dann noch irgendwas rauszustreichen oder ich weiß nicht was. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also nach unten hin wird es eigentlich immer kritischer.
Ja. Also, dass man jetzt nicht ein Durchschnittsabi oder sowas gemacht hat, das kann ich nachvollziehen, aber halt nicht auf einer Bildungsebene, sondern auf einer rechtlichen Ebene. Das kann ich schon nachvollziehen, das Argument, dass du sagst, wenn du jetzt den Leuten ein Durchschnittsabi gibst oder sagst halt, du machst die Prüfung einfacher oder sowas, das wird denen ihr Leben lang anhängen, dass sie der Jahrgang sind, der es in Anführungszeichen einfacher hatte, ne? Weil, klar, das war nicht einfacher. Es ist ja eine völlig andere Situation, aber quasi diese Erinnerung an die persönlichen schwierigen Umstände, die geht bei den Leuten verloren. Und was halt bleibt, ist, das war der Jahrgang, der ein Durchschnittsabi bekommen hat. Ne, das kannst du dann irgendwie auch noch sehen auf dem Zeugnis irgendwann. Aber das kann ich schon irgendwo sehen.
Ich sehe da eher das größere Problem, dass es halt ein paar Bundesländer gab, die Prüfung schon geschrieben hatten und dann das untereinander wahrscheinlich schwierig gewesen wäre, das zu werten. Auf der anderen Seite, also ehrlich gesagt, kann ich mich nicht daran erinnern, wann mich das letzte Mal jemand nach meiner Abi-Note gefragt hat.
Naja, gut, das mag vielleicht sein bei den Leuten, die dann studiert haben, da nimmt dann der Studienabschluss dann die Rolle ein, die das Abi-Zeugnis sonst hat. Ich mag nicht für alle sprechen, ob das nicht in anderen Bereichen noch eine interessantere Frage ist.
Kann schon sein, ja.
Ja, also ich selbst war schon dafür, eigentlich die in Ruhe zu lassen, sage ich mal. Ich sehe auch den Punkt grundsätzlich, wobei.
Also in Ruhe zu lassen im Sinne von keine Prüfung oder in Ruhe lassen im Sinne von die Prüfung so, wie es war?
Nee, in Ruhe lassen im Sinne von, wir machen da jetzt ein Notabitur draus und dann rechnen wir das hoch und fertig. Man könnte denen, die vielleicht noch irgendwas machen wollen, noch was anbieten. Aber weil ich meine, guck mal, wenn du zu Hause jemanden hast, hat mir auch eine Schülerin erzählt, da ist dann der Papa praktisch, also da bricht ein Selbstständiger, bricht alles zusammen. Und dann gehen wir mit den Ängsten und den Sorgen und wie es dann in der Familie aussieht und schreibt mal ein gutes Abi. Und dann hast du vielleicht wieder jemanden, wo ich der Papa bin Lehrer, hat man ein gediegenes Einkommen, in Anführungszeichen, muss mir um nichts Sorgen machen. Das ist ein ganz anderes Setting. Also geht es ja auch um Gerechtigkeit untereinander, weiß ich nicht. Und außerdem, ohne dass wir es heute wissen können, ich denke halt, es wird die Welt jetzt so stark verändern, dass es einfach so ist. Notabitur gab es schon öfter in der Phase der Menschheit oder solche Notabschlüsse. Und ich glaube nicht, dass es, was aktuell passiert, damit irgendwie groß vergleichbar ist. Und dass es halt einfach auch in Ordnung ist, sozusagen.
So, jetzt waren wir richtig in die großen politischen Diskussionen eingestiegen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und dann schauen wir uns nochmal das digitale Klassenzimmer im Detail an, das Projekt, was ihr jetzt gerade beim CCC Mannheim mitbetreut. How many times did I tell you before I finally got through? You lose, you lose. Silk in the summer, leather in the winter. Tell me if you would, even if we splinter. Fire to your tinder, log to your spark. I'll be in Flint, Michigan, jogging after dark. You say you're needing more. Yes, my name is Michael. Sickle when you turn the Fahrenheit up on your cycle. Arm stronger, we never toured the France. A leg up on my love's a lot, so you can call me Lance. Matter of fact, let's dance. The bass ain't really needed. Our rhythms are in sync. When I blink, you will repeat it. Repeat it. You shower me your love on one condition. Your essence is the herbals from your body wash emissions. I am on your ride, your mileage intact. Entitled to my opinions, not entitled to your facts. You can say that this is an art piece to keep you warm, wearing my designer heart fleece. I'm in the studio 9 times out of 8. I can't afford to not record time I equate. Not to dollars, I got to follow up with who stops to holler the vodka swallow. My pride, if we chopping the alma mater, I'll be at South by Southwest feeling like a champ. My basement is flooded, the ceiling isn't damp. Maybe if I raise the roof, the truth will be a stamp. Last month I talked about illusions with my grams. I'm trying to push it farther than distortion from the amp. I lollygag on my love Jones. Lately, latency is on my microphone. An echo on my phone, but I don't ever hear it. If I am all alone, I wonder why I fear it. Overcoming any feelings, I am hopeless. Love locked down with my microcork and brokenness. How many times did I tell you for if I meet up to you, you lose. Hier ist immer noch das Penta-Radio, die monatliche Radiosendung vom Chaos Computer Club Dresden. Live bei Coloradio, nee, nicht live zurzeit, wegen Corona zeichnen wir natürlich vorher auf, per Internetschalte. Aber auf jeden Fall hört ihr uns bei Coloradio immer am letzten Dienstag im Monat, 21.30 Uhr bis 23 Uhr. Falls ihr gerade genau diese Sendung hört, hallo, hallo. Ich hoffe mal, dass wir diesmal auch in die 1 Stunde 30 reinpassen, nicht so wie die letzten Male, mal gucken. Und falls wir mal wieder nicht dieses 1 Stunden 30-Format packen und dann der Rest fehlt oder falls ihr irgendeine Sendung aus den vergangenen Monaten nochmal nachhören wollt, findet ihr alles unter c3d2.de unter dem Stichwort Penta-Radio. Und wir sind immer noch hier mit Steffen vom CCC Mannheim und reden über das digitale Klassenzimmer, beziehungsweise bis jetzt haben wir hauptsächlich über das Thema, wie Schule allgemein so gerade abläuft in diesen interessanten Zeiten geredet. Und jetzt wollen wir mal dieses konkrete Projekt Digitales Klassenzimmer ansprechen. Wann hat es denn angefangen damit?
Ja, also das ging im Prinzip in der Woche, jetzt überlege ich gerade, die erste Woche der Schulschließung war es nicht, sondern in der zweiten Woche ging es los. Also das war kurz vor Ostern oder ja, 2-3 Wochen waren es ja noch zu Ostern hin. Also ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich schon Videoconferencing gemacht habe und dann halt auch erstmal gelernt habe, was da so der Mehrwert dran ist, ob man das überhaupt braucht. Und ich war mir dann super sicher, dass man es braucht, eben wegen dem vor allem sozialen Aspekt. Und ich habe halt irgendwie überlegt, wir sind ja im CCC und was wir können, sind ja meistens so die technischen Dinge. Und eine Grundschule hat dann eine Schulleitung, meistens nicht mal ein Netzwerk beauftragen, oder das ist dann ja auch immer eine Lehrerin oder ein Lehrer, also eine Lehrkraft, die ja kein ITler ist. Und dann kam halt die Idee, komm, ich frage jetzt einfach mal eine Mama von einem Schüler von mir, ist in der Stadt, ist selbst Grundschullehrerin und ist aber zuständig auch die Kontaktperson an die Grundschulen in Bezug auf Digitalisierung. Und dann habe ich die halt angeschrieben und gefragt, ob sie sowas brauchen können wie Jitsi. Das war dann so mein allererster Aufschlag.
Also für die es nicht kennen,
genau zwei Monaten.
Für die es nicht kennen, Jitsi ist halt ja eine Videokonferenzlösung für Webbrowser, also muss man auch nichts installieren dafür. Das ist halt von den Funktionen her relativ ähnlich zu, was man von Zoom kennt oder Microsoft Teams oder Google Hangout oder sowas. Aber es ist eine Open-Source-Lösung, also die kann man ja einmal sowohl über diese zentrale Jitsi-Instanz, die von dem Jitsi-Projekt selber betrieben wird, verwenden. Man kann aber auch, und das ist, glaube ich, gerade bei so größeren Installationen wie so einem ganzen Klassenzimmer oder einer ganzen Schule, kann man sich diese Software auch nehmen und auf seinem eigenen Server ausrollen. Und ihr habt dann euch auf die Suche gemacht, wo ihr das Ganze installieren könnt.
Genau, das war dann auch noch ziemlich einfach. Also ich habe, bevor ich das gemacht habe, ich erstmal gefragt, ob eben die Kollegin gesagt, jupp. Dann habe ich erstmal bei uns ins Chaos macht Schule-Team reingeschrieben, so, habt ihr Zeit, können wir sowas wuppen? Weil ich kann ja schlecht Bedarf abfragen, dann zusagen und dann erst fragen, so. Und da hat sich Steen bei uns im Club gemeldet, hat gemeint, ja, wobei er da genauso wenig wie ich irgendeine Ahnung haben konnte, was es dann am Ende alles wird. Und dann gab es erstmal schnell eben so eine Testinstanz. Dafür haben wir natürlich, wie du sagst, Server gebraucht. Also domainmäßig haben wir es einfach auf ccc.de auf unserem Mannheim-Punkt laufen lassen. Aber gut, wir hätten auch irgendwie noch Server gehabt oder ich hätte einen geklickt. Es war nur auch so, dass ich eben einen, den Matthias von Heidelberg IT in Heidelberg kenne, der ist der Geschäftsführer und der hat gesagt, ja, klar, wir helfen euch. Und dann habe ich halt erstmal einen Server gehabt. So. Das war auch sehr hilfreich. Also damit fing es überhaupt erst an, dass wir eine fertige, saubere Testinstanz, sage ich mal, hatten, wo auch mal eine Klasse rein konnte und es nicht zusammengebrochen ist. Und das hat dann eben die Barbara von der Stadt im Prinzip dann den Leuten per Klinkenputzen unter die Nase gerieben. Und so ging es dann los.
Genau. Was ist denn jetzt der Vorteil, warum ihr euch gerade für Jitsi entschieden habt? Weil du hattest ja gesagt, am Anfang hattest du Zoom und Teams habt ihr auch noch und sowas. Reicht das nicht?
Ja, du hast ja angesprochen, dass das freie Software ist und es geht ja auch ums datenschutzkonforme Handeln an Schulen. Und eigentlich kannst du weder Zoom noch ist ja Skype eingebaut irgendwie, glaube ich, in Teams, kannst du das nicht wirklich sinnvoll datenschutzkonform hinbekommen. Das ist eigentlich fast der Hauptgrund sozusagen. Dann geht es natürlich auch noch ganz generell um freie Software gegenüber kommerziellen Anbietern. Du hast von die allgemeine Jitsi-Instanz angesprochen. Sogar die ist schwierig zu nutzen, weil die machen halt auch Google Analytics im Hintergrund. Deren Server stehen auch wieder in Amerika. Also das ist ein Riesenthema, was da aufreißt bei diesen Videokonferenz-Tools. Und letztlich die einzig saubere Lösung ist eigentlich, entweder einen Anbieter zu finden, der das hier selbst irgendwo in Europa, in Deutschland betreibt oder halt es auf dem eigenen Rechner laufen zu lassen, auf dem eigenen Server.
Dann seid ihr jetzt also quasi, ja, wie gesagt, Thema Datenschutzkonformität ist ja quasi schon, geht da schon in diese Richtung Bürokratie und Compliance und so weiter rein. Also habt ihr jetzt dann in dem Zuge dessen mal diese ganze Schulverwaltung und Kultusministerien und was schon von innen kennengelernt, oder?
Ja, ein bisschen. Also, aber das war natürlich genau auch ein ganz wichtiger Punkt. Also mal Blechchen stellen und was draufschmeißen und Leute drauf rum spielen zu lassen, das kam halt für mich nicht in Frage. Als Lehrer kenne ich ja auch die ganzen Probleme, die es da gibt. Ich habe selbst auch jahrelang so Datenschutz-Urheberrechtsfortbildungen gemacht fürs Regierungspräsidium. Ganz egal, ob ich das jetzt an meiner Schule mit einem Einverständnis halt mit Zoom erstmal gemacht habe. Ich wollte auch überhaupt erstmal verstehen, eben wie ich vorhin gesagt habe, was Videoconferencing überhaupt für einen Mehrwert hat. Was klar ist, wenn du zum Beispiel so eine Grundschule bist und willst sowas benutzen, dann darfst du nicht da noch Fu haben, dir über rechtliches Gedanken zu machen. Und wir wollten halt ganz sauber die AV-Verträge vorbereiten, dass man eigentlich nur noch die Kopfdaten der Schule einfügt und dann kann man im Prinzip ins Verfahrensverzeichnis, was man ja hoffentlich sauber führt, das im Prinzip einfach reinlegen und fertig. Also wir haben wirklich alles sauber vorformuliert. Da war dann schon die Hop Foundation mit drin, die haben halt auch einen Juristen, der das dann geprüft hat und richtig geschrieben hat. Es musste so ein Rundum-Wohlfühlpaket werden. Und klar mussten da auch, gab es auch Gespräche zwischen Ministerium und, das waren dann die Medienzentren bei uns in Baden-Württemberg, weil die wollten auch Jitsi benutzen und plötzlich hat halt der Landesbeauftragte für Datenschutz gesagt, so nee, das, man muss diese Landeslösung Big Blue Button benutzen, das ist auch eine gute Lösung, vielleicht sogar noch besser im schulischen Bereich, auch Open Source, genau. Das haben die aufgebaut, allerdings war das erst nach Ostern, also wir fingen ja schon vor Ostern an. Ja, das war schon, ist ziemlich viel Kram, was man da so auch machen muss sozusagen, woran man vielleicht als Techniker gar nicht denkt am Anfang.
Ja,
und
ja.
Die Fortbildung, Erklärvideos, Material, du wirst nicht wissen, was immer noch für First-Level-Fragen reinkommen bei uns.
Das hatte ich auch festgestellt. Ich hatte ja ganz am Anfang der Sendung gesagt, dass ich da beim Sachsenradio war zu so diesem Thema Corona-Warn-App und da war auch ein Datenschutzauditor. Also jemand, der halt professionell Firmen berät, wie man die Vorgaben der Datenschutzgesetze richtig umsetzt und sich dementsprechend konform verhält und so weiter und das überprüft. Und der war extrem skeptisch, was diese App anging, auf der Basis halt, dass es ja völlig unklar ist, ob Apple und Google da wirklich nichts aufzeichnen und sowas. Während das halt, wo ich erstmal so ein bisschen verwirrt drüber war und mir ist dann später klar geworden, dass es halt wieder dieser Unterschied ist zwischen mir als Techniker, der halt die rein technische Sicht hat und ich lese eine technische Spezifikation und sehe dann halt, hier gibt es keine offensichtlichen Probleme, also ist es erstmal okay. Während für ihn ist halt die Perspektive eine juristische, also da muss halt definiert sein, wer halt dafür sorgt, dass dieser Datenschutz eingehalten wird, wer die Daten verarbeitet, muss halt durch diese, du hattest die AV-Verträge gesagt, mir ist der Begriff auch gar nicht bekannt, das kannst du vielleicht noch kurz erklären dann, was das genau ist.
Ja.
Aber halt diese ganze Sicht auf Compliance und ne, es muss gewährleistet sein, dass die ganzen Leute, die Daten verarbeiten, auch irgendwelche entsprechenden wie hieß denn der ganze Kram hier, dass die halt die entsprechenden Formalien erfüllen und sowas, ne? Und das ist halt ein Winkel, der bei dieser App dann noch nicht so richtig gemacht ist. Natürlich die deutschen Teile davon, die Telekom, die SAP, die da an der Implementation beteiligt sind, die interessieren sich sicherlich dafür, weil die ja nun mal deutsche Unternehmen sind und natürlich auch die Regierung darauf schaut und gern möchte, dass das alles die ganzen Bestimmungen erfüllt. Aber Apple und Google als Teil, da war dieser Datenschutzauditor so ein bisschen skeptisch.
Genau, was ist ein AV-Vertrag? Was du sagst, genau, so ein AV-Vertrag, da wird genau das auf beiden Seiten klar gemacht. Im Prinzip, die Hopf Foundation hat sich dann wie so ein Proxy dazwischen gestellt und dann gibt es im Prinzip das Rechenzentrum, wo halt die Software läuft, wo die Hardware steht. Dann gibt es zwischen dem Rechenzentrum und der Stiftung gibt's einen Vertrag, in welcher Form da Daten anfallen, wie das so alles geschützt ist, also auch die technisch-organisatorischen Maßnahmen, ist alles ganz sauber aufgelistet, wirklich so alles einzeln. Da läuft zum Beispiel ein Webserver, der macht eine Woche noch Logfiles von IP-Adresse, vom Browser-Typ, weil wir zum Beispiel Firefox gehardblockt haben, irgendwie wissen wollten, wie viele kommen denn davon vorbei. Also das wird da alles ganz sauber reingeschrieben. Und dann gibt es eben zwischen der Stiftung und der Schule für diesen Service sozusagen wieder einen AV-Vertrag, wo auch wieder drin steht, was passiert, was wird gespeichert. Wir speichern ja praktisch gar nichts. Ja, das wird da alles ganz sauber reingeschrieben. Es ist natürlich keine schöne Arbeit für uns Technikerinnen und Techniker so.
AV-Vertrag habe ich gerade mal kurz geguckt, heißt Auftragsverarbeitungsvertrag oder Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung. Also ja, genau. Wenn Kunden jetzt quasi Daten an mich selber schicken, aber ich selber verarbeite die Daten nicht weiter, sondern ich schicke sie an eine dritte Partei, die dann diese Daten speichert, verarbeitet oder was auch immer damit macht. Und dementsprechend muss ich dann als derjenige, der dem Kunden gegenüber auftritt, so einen Vertrag haben, der halt sicherstellt, dass halt die ganzen Datenschutzregeln halt im Sinne des Kunden auch eingehalten werden.
Ja, genau. Und ja. Bei der Schule ist halt so, die Schule verarbeitet eh die Daten der Kinder im notwendigen Rahmen. Und jetzt kommt was in Anführungszeichen on top dazu, was aber gar nicht in der Hand der Schule direkt liegt. Und genau wie du sagst, brauchst du dann halt da wieder einen klaren Nachweis, dass es trotzdem alles in Ordnung ist.
Du hattest jetzt auch schon die Hopf Foundation erwähnt. Die stellen also offenbar hauptsächlich so rechtliche Beratungen zur Seite. Wie sind die damit ins Spiel gekommen? Beziehungsweise auch technische Basis?
Ja, also ich habe ja den Anfang vorhin erzählt. Also Heidelberg IT hat uns erstmal einen Server hingestellt. Wir hatten einen, sag ich mal, Prototyp sozusagen und die Stadt Heidelberg war im Boot und die haben rumgetestet. Also da auch danke an die ganzen Lehrer, wo es halt auch am Anfang gehakt hat. Siehe zum Beispiel Firefox war ein Riesenproblem bei Jitsi. Das haben wir am Anfang gar nicht verstanden. Dann war klar, Heidelberg ist schon recht groß. Also das sind so grob 30.000 Schülerinnen und Schüler plus eben ein paar Lehrer noch dazu. Also vielleicht eben grob 30.000 Leute und theoretisch würde man es für alle anbieten, wäre das schon ein großes. Das war schon grenzwertig und dann war schon am Überlegen so, was machen wir jetzt, weil irgendwann wird halt das Blech auch teuer, beziehungsweise ich wüsste nicht, hat Matthias dazu nie gefragt, wo er so irgendwann gesagt hätte, jetzt reicht's mal, jetzt hast du genug umsonst bekommen. Und insoweit, da kam dann die Hop Foundation rein. Witzigerweise habe ich die nicht gefragt, weil ich selbst auch mit der Hop Foundation ganz viel mache. Ich betreue auch deren Stipendiatinnen, also die Informatik-Lehramt machen. Also ich habe einen sehr engen Kontakt zur GEPA, zur Geschäftsführerin auch. Aber diese Barbara von der Stadt hat sie gefragt, was ich im Nachhinein ganz gut fand, weil ich ja vom Ehrenamt her kam und ich weiß nicht, das wäre auch so, weiß nicht, ob ich sie überhaupt gefragt hätte. Und dann haben die gesagt, oh, coole Sache, aber Hop Foundation denkt immer in der ganzen Metropolregion und dann hast du halt plötzlich nochmal einen Faktor 10 oder so an Schülerzahlen und Schulzahlen. Genau, so kamen die rein. Und die machen zum einen genau den rechtlichen Kram, haben sie komplett übernommen. Du musst wissen, die Hop Foundation hat ganz viele Lehrerinnenfortbildung, Lehrkräftefortbildung immer gemacht zu so digitalen Themen. Es kann auch sein, sowas wie EduScrum, also sage ich mal, weil vielleicht ihr werdet Scrum kennen, also auch mal so ein bisschen kreativere Sachen, aber viel auch eben, wie man mit digitalen Medien umgeht, wie man digital unterrichtet oder eine Programmiersprache, einen Kurs, wenn man den belegen will. Und das konnten die alles nicht mehr machen. Die haben natürlich ganz viele Partnerinnen, Partner, die plötzlich dann eben dank Lockdown auch ohne Arbeit plötzlich sind und die haben dann eben angefangen, auch die ganzen Erklärvideos zu bauen. Und sie hat auch eben dann, die Stiftung hat dann auch gestützt, als es in Richtung Probleme mit den Endgeräten geht, weil halt bei manchen Familien, was wir vorhin mal kurz angerissen haben, es da Probleme gibt. So kamen die eigentlich rein in das ganze Projekt.
Also auch, dass jetzt die Frage dann gestellt wird, nicht nur, wie betreiben wir jetzt diese Videokonferenzen, sondern auch irgendwie, es muss dann irgendwie sichergestellt werden, dass dann Hardware auch zu den Schülern kommt, die dann noch nicht ausgestattet sind aus wahrscheinlich finanziellen Gründen oder so, oder wo die Kompetenz fehlt, wie man sowas dann einrichtet, oder?
Ja, genau. Also ja, das haben wir vorhin gesagt, es ist so unglaublich vielschichtig, was auch so ein Videoconferencing-Tool losgetreten hat. Also zum einen ist es die Internetverbindung. Dann ist es auch die Internetverbindung, wenn sie da ist, aber man muss halt verstehen, wenn du halt dann zu dritt, zu viert in diesem WLAN hockst zu Hause und dann machen für mindestens zwei machen Videokonferenzen, dass es dann irgendwann auch ruckelt, kann halt auch sein. Das verstehen die Leute auch wieder nicht. Dann fehlt es an Hardware, sowohl auf der Schülerinnenseite als auch bei den Lehrenden, weil wir haben ja keine Dienstgeräte. Dann liegt es auch an der Bedienung der Hardware, weil halt da grundlegende Kompetenzen fehlen, wie man zum Beispiel nochmal in den Datenschutzeinstellungen für einen Browser eine Kamera freigibt oder einen Ton oder so. Es ist so viel bei den ganzen Anfragen, wie oft ich Windows 7 gehört habe bei Lehrenden, habe ich auch gedacht, das kann doch nicht sein.
Immerhin aber kein Vista.
Ja, aber manchem wurde auch gesagt von der Schulleitung, die dürfen nicht auf Windows 10 hoch, Begründung war der Datenschutz. Was ja in gewisser Weise auch richtig ist, dass bei Windows 10, wenn man da die Einstellung nicht, nur die Standardeinstellung nimmt, ist das eigentlich auch nicht in Ordnung. Nur wenn ich dafür auf Windows 7 sitzen bleibe, weiß ich nicht, was ich gewonnen habe. Vor allem eben sicherheitstechnisch ist es ja völlig verrückt.
Ja, genau. Das ist ja das Problem, dass es halt hier nicht eine zentrale Hardware gibt, die an die Kunden, an die Lehrer und im Zweifelsfall auch an die Schüler rausgegeben wird. Ne? Das war auch in dem Gespräch mit diesem Datenschutzauditor, habe ich das halt auch gelernt, dass es ja eigentlich überhaupt nicht zulässig ist nach unseren normalen Datenschutzregeln, dass Mitarbeiter einfach ihre eigenen Geräte verwenden, was da jetzt zuhauf passiert. Ne? Ich persönlich bin davon jetzt nicht betroffen, weil unsere Firma sowieso für alle Notebooks hat. Deswegen heißt es, ich konnte halt, als das Büro geschlossen wurde, mein Notebook einfach nach Hause mitnehmen, also mein Arbeitsnotebook. Und damit habe ich hier im Prinzip dieselbe technische Ausstattung wie auch im Büro, abgesehen jetzt von Monitor und Tastatur und so. Aber wenn du in der Firma bist, wo die Leute am Arbeitsplatz alle irgendwelche Desktop-PCs rumzustehen haben, die trägt man halt nicht mal eben nach Hause. Die sind im Zweifelsfall auch auf das konkrete Netzwerk dort eingestellt und sowas. Das würde zu Hause gar nicht funktionieren. Und jetzt halt hier mit den Lehrern, ja, die haben gleich gar keine PCs und sowas. Und das ist eigentlich mit dem Datenschutz gar nicht vereinbar, dass die dann einfach mit ihrem Privat-PC anfangen, irgendwelche Dinge zu machen, da sie ja zum Beispiel personenbezogene Daten verarbeiten. Also zum Beispiel, wenn sie halt von den Kindern die ganzen Prüfungsergebnisse oder sowas oder Testergebnisse in irgendwelchen Spreadsheets rumzuliegen haben, oder sie haben halt die Kontaktdaten von den ganzen Schülern, das dürfen sie eigentlich gar nicht auf ihren Privat-PCs haben, aus der Sicht des Datenschutzgesetzes. Ne? Das ist alles gar nicht einfach. Aber gut, das sind ja schon fast wieder Luxusprobleme gegenüber. Es kommt gar keine Telefonkonferenz zustande, weil irgendwie der Schüler gar kein Gerät hat. Ne? Sind eigentlich bei euch schon mal Schüler angekommen, die gesagt haben, sie sich dann beschwert haben, sie haben ihr ganzes Datenvolumen aufgebraucht durch die Konferenz?
Habe ich jetzt bei uns noch nicht gehört. Aber ja, das ist ja auch noch so ein Punkt. Genau, neben der Hardware ist es ja auch noch die Internetanbindung. Ob sie überhaupt verfügbar ist, ob sie überlastet wird. Ja, also deswegen ist es so vielschichtig. Eigentlich fliegt da mir alles um die Ohren, was so viele Jahre verbeutelt wurde. Ja. Und das kommt dann bei solchen technologischen, also bei solchen Tools wie so einer Videokonferenz halt knallhart auch raus.
Ja, ich glaube, die zumindest für die Leute, die Internetanschlüsse haben, da ist die Anbindung jetzt auch in den letzten Wochen deutlich besser geworden, als jetzt die ganzen Anbieter schnell ihre Verbindungen untereinander ausgebaut haben, um diese ganzen Videokonferenzen alle abfedern zu können.
Ja.
Ich gucke jetzt gerade, haben wir noch irgendwas aus dem Thema noch nicht angeschnitten?
Genau. Ja, ich meine, ich kann die Geschichte noch zu Ende erzählen,
ja, wie gerne.
Es jetzt noch genau weitergegangen ist. Also es war halt so, am Anfang haben wir, ich sag mal, ein paar Konferenzen drauf gehabt und die haben auch alle nicht immer geklappt. Und dann konnten wir so langsam abschätzen, was so eine Video-Bridge, da muss man natürlich wieder aufpassen, was die Spezifikationen von der Maschine sind, auf der die laufen, davon hängt es natürlich ab, aber wir haben so eine Standard virtuelle Maschine dann definiert gehabt, was die so aushält und wie viel eben pro Schule in Anführungszeichen gleichzeitig kommen an solchen Gruppen. Die leben dann immer gemeinsam auf einer so einer Videobridge, also angenommen, ich mache jetzt einen neuen Raum auf in Jitsi und ihr kommt dazu, dann ist es ein Raum, mit von mir ist dann eben 4 Leuten. Und dann kommt eine neue Gruppe und dann geht die zum Beispiel auf eine andere Videobridge oder meine wird erstmal aufgefüllt, also das haben wir irgendwann gelernt und dann war halt auch klar, wenn man es hochrechnet, whoop, das ist aber auch recht viel Rechenpower. Video ist einfach teuer in jeglicher Hinsicht, vor allem in der Bandbreite und eben auch, was du so an Maschinen brauchst. Und dann haben wir halt, also in dem Fall hab ich dann halt, war übrigens, jetzt überlege ich gerade, wie das war. Ich glaube, den Christian Klein hatte ich kennengelernt. Da. Auf irgendeinem Digitalität@BW, irgendwas Event vom Wirtschafts- und Bildungsministerium, glaube ich, war das. Und noch irgendein Wissenschaftsministerium war, glaube ich, noch dabei. Die waren in Heidelberg und da hatte ich mich mit ihm unterhalten.
Christian Klein, der Chef von SAP, der aktuelle CEO.
Genau, ja, genau. Und den hatte ich dann über LinkedIn angeschrieben, weil ich LinkedIn habe wegen diesem Beam-Programm, was ich vorhin erzählt habe. Also so kommt ja immer alles am Ende zusammen. Den hatte ich einfach dann auch gefragt, ob er das unterstützen könnte, weil ich abgesehen habe, klar hätte die Hop Foundation nochmal überlegen können, ob sie halt auch große, große Summen in die Hand nimmt. Ich glaube, das hätten sie wahrscheinlich dann sogar auch gemacht, aber vielleicht nicht für die Zeit, die wir jetzt erstmal geplant haben. Wir haben jetzt dieses und nächstes Schuljahr durchgeplant und da hat er halt innerhalb von wenigen Stunden in dieser verrückten Woche, wo er alleiniger CEO wurde, meine ich auch Papa in der Woche, nochmaliger, hat er innerhalb von ein paar Stunden reagiert und hat gesagt, ja, wir helfen da. Und dann ging es alles ganz schnell. Und jetzt haben wir halt Zugriff auf die SAP Inhouse Cloud und können halt einfach Videobridges, sage ich mal platt, neu einrichten. Wir haben jetzt gerade wieder, gestern Nacht hat Steam wieder 10 dazugeschaltet, weil wir jetzt bei über 1.000, wir hatten so in Peak-Zeiten 1.500 Leute gleichzeitig online. Da brauchst du einfach viele, viele von diesen kleinen Maschinen, die diese Konferenzen dann auffangen können.
Ja, Im Sinne der Full Disclosure weise ich auch darauf hin, dass das auch der Grund ist, warum wir heute dieses Gespräch miteinander haben, denn ich bin bei SAP Geschäftigten genau dem Team, was diese Inhouse Cloud mit betreibt. Also gut, ja, das ist nicht nur ein Team, das ist eine relativ große Teilorganisation, aber der Kontakt, der euch da zur Seite steht, ich werde jetzt hier keinen Namen nennen, das ist ja nicht notwendig, der sitzt normalerweise einen Platz neben mir, wenn wir im Büro wären. Von daher bin ich dann auf das eure Tätigkeit hier aufmerksam geworden und so hat sich das halt ergeben. Ja, wie du schon sagtest, ne, so wie es halt durch Zufälle zu SAP gefunden hat, haben dann wieder auf die Weise durch Zufälle zwei verschiedene CCC-AFAs hier gefunden, um jetzt in dem Fall diese Sendung hier zu machen. Wir werden hier auch nicht in irgendeiner Form von SAP dafür bezahlt, dass wir darüber reden. Ich denke, das ist hoffentlich allen klar, dass wir uns natürlich nicht von irgendwelchen Geschäftsinteressen vereinnahmen lassen. Das war nur ein glücklicher Zufall, dass wir uns über den Weg gelaufen sind auf die Weise.
Ja, vielleicht da wollte ich auch noch sagen, ich weiß nicht, ob es die Person ist, von der du jetzt gesprochen hast, aber wir hatten dann auch mit den Inhouse-Leuten, die ich ja auch nicht kannte, unser erstes Jitsi-Meeting, wir haben uns auf Jitsi getroffen auf unserem. Und was ich total sympathisch fand, war halt, bei dem lief halt im Hintergrund 3D-Drucker und da habe ich gleich gesehen, ey, das ist Orange, da ist Prusa, das ist so ein Schild, was ja im Moment viele Maker produzieren.
Das ist, glaube ich, mein Chef.
Okay,
den meine ich jetzt nicht, aber
okay. Ja. Auf jeden Fall fand ich es super sympathisch und weil ich habe das gleiche Projekt, machen wir halt hier auch. Und dann haben wir uns erstmal darüber unterhalten, welche Dicke man nimmt vom Visier und im Nachgang gab es noch einmal Materialmangel, da hätten wir fast was hingeschickt, dann haben sie aber doch wieder dünnes Schildmaterial bekommen. Also das sind so diese Zufälle, die dann einfach schön sind. So, ja, also da habe ich mich dann gleich nämlich wohlgefühlt in der Gruppe, als ich das gesehen habe.
Ja, ich habe das auch so am Rande. Das habe ich auch am Rande mitbekommen, weil wir das natürlich in unseren Videokonferenzen in den Teams auch immer sehen und das hatte ich auch mitbekommen, dass dieses Schildmaterial wohl tatsächlich das Bottleneck ist an der Stelle. Ne? Also das ist gerade so ein aktuelles Projekt. Ich weiß nicht, ob wir dazu auch einen Link in die Shownotes tun können. Ich habe jetzt gerade keinen parat konkret. Falls du einen hast, würde ich den gerne nehmen. Dass man für Pflegekräfte oder für medizinisches Fachpersonal, was halt mit eventuell, ja, nicht unbedingt Corona-Infizierten, aber auch mit gefährdeten Gruppen wie zum Beispiel alten Leuten oder so zu tun hat, dass die zusätzlich zu den normalen Gummihandschuhen und Masken und sowas sich noch so ein Gesichtsschild aufsetzen können. Also naja, wie so ein Schweißerhelm, vielleicht kann man sich das ungefähr vorstellen, aber natürlich transparent. Das besteht halt aus einem Kopfband quasi, was halt auf dem Kopf aufsetzt, was man 3D drucken kann und dann kommt vorne so ein transparenter, was ist das? Ich habe keine Ahnung von solchen Kunststoffmaterialien. Auf jeden Fall so ein transparenter Kunststoffschild vorne dran, der das ganze Gesicht verdeckt, sodass man, wenn man da von einem Patienten oder so angehustet wird oder angenießt, dass da dann halt das Risiko von Infektion nochmal verringert wird. Ich sehe gerade, ich habe einen Link bekommen, das ist sehr gut. Der kommt mit in die Shownotes rein. Ja, genau.
Ja, genau, das ist der, ich glaube, das war der Initiator für das ganze Projekt. Das hat der Prusa, ist ein Hersteller von 3D-Druckern, die haben das designt und dann praktisch rausgegeben in die Community. Ja.
So, wir stehen jetzt laut meiner Aufzeichnung irgendwo bei 1:20 und noch ein bisschen mehr. Also es ist schwer zu sagen, wie viel es tatsächlich am Ende ist, weil wir die Musik noch nicht reingeschnitten haben. Aber wir haben auch zwischendurch ein bisschen Musik. Ich denke mal, wir können das jetzt so langsam ausklingen lassen, um die 1:30 noch aufzufüllen. Ach so, eine Frage hatte ich nämlich noch. Und zwar hat es irgendwie schon auch Anfragen gegeben oder sowas, dass vielleicht andere RFAs dieses Konzept übernehmen wollen. Ihr habt da jetzt da durchaus ein bisschen Technik aufgebaut. Ihr habt jetzt diese AV-Verträge, die vielleicht auch schon als Template vorliegen. Gibt es da schon mal Anfragen, dass vielleicht auch andere Gruppen in anderen Bundesländern oder anderen Städten das verwenden wollen?
Ja, gab schon, ja. Da muss ich dazu sagen, andersrum hatten wir das Glück aber auch. Also es gab einmal in RocketChat, also im CCC, sozialen Netzwerk sozusagen, gab es auch schon Berliner, die da ein bisschen was gemacht haben. Da diese Gruppe Cyber for Edu, die waren jetzt auch, glaube ich, auf Heise und in der Zeit hatten die einen Artikel dazu. Die hatten mit Jitsi angefangen, die sind dann auf BigBlueButton rüber. Dann gab es noch die Ulmer. Und vor allem die Münchner Freifunker, die empfehle ich auch immer, wenn man sich für dieses Jitsi, für die Technologie interessiert, wie man das aufsetzt, da ins Forum zu gehen, weil wir da alle eigentlich sind. Und von denen haben wir auch gelernt und so weiter. Und andersrum haben wir unser GitHub-Repository im Moment noch. Das müssen wir noch aufräumen. Wir werden das jetzt aber in den nächsten Wochen dann rausschalten und alles praktisch verfügbar machen. Plus, was du auch angesprochen hast, was eigentlich eben für uns Techies meistens gar nicht zu leisten ist, dass wir halt saubere AV-Verträge haben, wo man ja eigentlich nicht mehr viel verändern muss, wenn man es übernimmt, um halt einfach da auch zu entlasten. Weil ich glaube, da findest du selten jemanden, der sich da dran hockt und das irgendwie, ja, gut hinstellt, sag ich mal.
Mhm. Dann erwarten wir sehnsüchtig, dass ihr euer GitHub-Repository online stellt. Wenn irgendjemand von den Zuhörern gerne das Projekt forken möchte und mit Steffen in Kontakt treten möchte, könnt ihr gerne an uns eine Mail schicken an mail@c3d2.de, dann vermittle ich euch gerne weiter. Und ja, dann haben wir dieses Thema doch eigentlich einigermaßen durch. Jetzt ist die Frage, wie wir die letzten 5 Minuten noch füllen. Ist irgendwelche letzten Worte?
Ich hätte mal noch eine Frage, und zwar die ganzen Projekte, die du angesprochen hattest, wie werden die denn finanziert? Also du meintest gerade, was die Server zum Beispiel angeht, dass ihr die vorerst gesponsert bekommen habt. Ist dem immer noch so oder gibt es da irgendein Finanzierungskonzept?
Also wir sind halt in der glücklichen Lage, dass einmal jetzt bei SAP ist es halt erstmal klar, dass wir die einfach benutzen dürfen bis Ende nächsten Schuljahres, und dann werden wir darüber reden, wie sich die Lage entwickelt hat. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit hin. Dann ist es so, bei Heidelberg IT, die haben uns auch ganz viel in Anführungszeichen geschenkt, aber jetzt, wo die Hopf Foundation dabei ist, also dahinter steht ja auch einer der SAP-Gründerfamilien, die haben einfach jetzt auch, sage ich mal, finanziell alles übernommen, was irgendwie offen ist oder offen gehen könnte, weil wir zum Beispiel jetzt auch Entwickler bezahlen können. Wir haben ja 2 Apps rausgebracht, weil auch da war es wieder so, die Standard Jitsi-App im Store hat wieder Google Analytics drin gehabt. Dann haben wir es ein bisschen personalisiert mit dem Logo. Und da können wir jetzt einfach auch die Software Jitsi voranbringen, sage ich mal, mit Geldern für Entwicklung. Also insoweit ist es einfach finanziert.
Ja, das erklärt ein kleines bisschen meine nächste Frage, ob das rein ehrenamtlich betreut wird. Aber wenn du sagst, dass ihr da jetzt Leute bezahlen könnt, die das betreuen.
Also das ist so eine Sache. Als es losgegangen ist, also gerade Steen zum Beispiel, das ist Ehrenamt. Auch wenn der hat wahrscheinlich 200 Stunden, 300 Stunden jetzt schon gekloppt. Wenn du das mal hochrechnest, wenn du dafür einen normalen Stundensatz nimmst. Also das sind schon viele, die da sehr viel Zeit einfach reinstecken, und niemand hat eben da vorher irgendwie dran gedacht, dass es so groß wird. Und wie du gefragt hast, so richtig, jetzt wo wir eben, müssen wir gucken, wenn wir es wirklich stabil hinstellen wollen und uns nicht jetzt über ein Jahr kaputt machen, was wir jetzt die letzten 7, 8 Wochen gemacht haben mit so vielen Nachtschichten, musst du gucken, dass es eben ja möglichst ein Team gibt. Da sind wir aber auch noch am Stabilisieren. Also im Moment ist es immer noch zumindest serverseitig sehr, sehr viel auf die Freiwilligen angewiesen. Nicht bei den Zusatzfunktionen in der App, gibt es kein Bildschirmteilen, da hat ein Knopf gefehlt, ich weiß nicht was. Und das nicht, dass wir das auch noch machen, das hätten wir eh nicht geschafft zeitlich. Und das können wir jetzt alles auslagern.
Auf Seiten von SAP kann ich sagen, also es ist bei uns im Team so Größenordnung halt eine halbe Person, die sich damit zurzeit befasst, hauptsächlich halt, wenn die Nachfrage wieder steigt, wieder neue VMs zu klicken und solche Sachen und zu gucken, dass das auf unserer Seite halt alles läuft. Aber die Applikation wird, soweit ich weiß, komplett von den vom CCC Mannheim betreut, also von Steffen und Steen und wer da eventuell noch mit alles dabei ist.
Genau, es sind noch Helix und Thomas eigentlich, vereinfacht gesagt. Und gibt noch ein paar F-Zahn zum Beispiel, wir wollen noch eine Telefoneinwahl ermöglichen, da fehlt noch ein Riesenstück Software, der macht da, weiß ich gar nicht, was sein Stand ist sozusagen, also es sind, genau, sind wenige
dass
Leute.
Dass du so ein Zipgate oder sowas ranhängst, ne?
Ja, genau.
Habt ihr denn längerfristig den Plan, ich will jetzt nicht sagen, das zu institutionalisieren, aber da ein Geschäftsmodell draus zu machen, weil potenziell ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass es auch längerfristig in irgendeiner Form genutzt wird?
Also ein Geschäftsmodell will ich da nicht draus machen, nee. Das soll, Bildung ist frei, wann immer es geht. Klar ist, ich werde mit der GEPA von der Hopf Foundation das bestimmt besprechen, auch mit den CMSler und wer halt alles so dranhängt, dass wir halt gucken, dass das beibehalten wird, dass wir das behalten. Also banales Beispiel habe ich mit einer Schülerin, die ein halbes Jahr im Ausland war, jetzt zurückkommen musste, mich mit ihr und ihrer Nachhilfelehrerin getroffen in der Videokonferenz, und wir haben halt alles besprochen, und sowas ist doch eigentlich wäre immer sinnvoll gewesen. Ich hätte mich auch schon vor 10 Jahren so mal verabreden können, weil in Mathe hat irgendwie jeder zweite eine Nachhilfe und ich rede nie mit denen und die reden nie mit mir und machen irgendwas. Also wir wollen es, glaube ich, schon dauerhaft einfach als Instanz behalten. Es muss natürlich nicht mehr so groß sein, wenn vielleicht die Schulen wieder aufhaben. Aber nee, Geschäftsmodell kommt für mich da nicht in Frage.
Ja, also ich meinte damit jetzt nicht unbedingt gewinnorientiert, sondern also in Form einer, was ich, einer Stiftung oder ähnlichem, aber dass das längerfristig fortbesteht. Und
ja. Ach so, ja, also insoweit würde es, glaube ich, wenn das jetzt nicht die Hope Foundation sagt, will sie nicht mehr machen, würde man es wahrscheinlich einfach da belassen sozusagen. Klar wäre die Frage, wenn es jetzt noch größer würde, aber ich weiß gar nicht, ob es größer werden soll als jetzt so eine riesige Region, weil es ist ja auch wieder so ein Dezentralitätsding. Eigentlich wäre es ja noch besser, pro Schulträger eine Instanz zu haben oder so. Das wird man vielleicht auch nochmal überlegen. Und dann könnte es natürlich sein, dass man da nochmal so eine juristische Person schafft für den Support. Und ja, das wäre denkbar. Okay, habe ich deine Frage nicht richtig verstanden.
Ja, aber vielen Dank.
Ja, gerne.
Vielleicht so als letzte Rausschmeißerfrage. Wenn du dir ein neues Feature in Jitsi wünschen würdest, was wäre das?
Wahrscheinlich wäre es Breakout Rooms, weil das irgendwie so schwierig ist, dass es sonst gar nicht geht. Aber so ist es eigentlich auch nicht gedacht bei Jitsi. Wenn ich mir Feature wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, bei der App, dass Bildschirmteilen funktioniert, weil das kriegen wir im Moment nicht hin.
Ich glaube, das ist aber so ein generelles Problem von Apps auf so Smartphones und Tablets oder sowas, weil das habe ich mich auch schon bei manchen anderen Messenger-Apps gewundert, Stichwort Slack zum Beispiel, dass man da auch auf dem Tablet oder so den Bildschirm nicht teilen kann. Da bin ich mal in das Problem reingelaufen mit dem Arbeitstablet.
Naja, ja, gut. Ist ein größeres Brett. Ich habe es jetzt nicht in der Tiefe irgendwie verstanden, aber ich habe ein bisschen mit so einer Firma, auch aus der Community, die App-Development macht, jetzt mal eine Sitzung gehabt und habe schon erahnt sozusagen, dass das irgendwie ziemlich kompliziert ist auf den Geräten.
Also im Zweifelsfall ist das sogar ein Feature-Request an Google und Apple und nicht an die Jitsi-Leute. Vielleicht hört da jemand davon zu. Na gut, dann vielen Dank, Steffen, für diesen ausführlichen Einblick und viel Erfolg im Unterricht.
Ja, danke.
Und dass eure Server immer stabil laufen mögen.
Und
ja, das war wieder das Penta-Radio. Mal gucken, ob wir in die 1 Stunde 30 reinpassen oder ob wir ein kleines bisschen rüberrutschen am Ende. Die Aufnahme ist gerade bei 1,32, aber wie gesagt, die Musik schneiden wir erst danach rein. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Jedenfalls, falls ihr diese Abmoderation nicht mehr hören könnt im Radio, dann wisst ihr hoffentlich, dass ihr uns unter c3d2.de findet. Unter dem Menüpunkt Penta-Radio gibt es unsere vergangenen Folgen oder natürlich auch diese Folge zum Herunterladen und den RSS-Feed zum Abonnieren. Und wir sind auch in jeden gängigen Podcast-Apps vertreten, die noch nicht aus dem Google Play Store zensiert wurden. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis dann.
Tschüss.
Ahoi.
Ciao.